Ich lese den Predigttext aus Epheser 4. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringen denen, die es hören. Und betrügt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
Liebe Greifbar-Gemeinde, Beziehungen haben für uns Vorrang. Das ist die allerkürzeste Kurzform dieses Wertes, den wir für unsere Gemeinde als wertvoll beschrieben haben. Wenn Werte genau das sind, was uns Felix Eifler vor 14 Tagen hier erzählt hat, nämlich the way we do things around here, also die Art und Weise, wie wir halt die Dinge bei uns hier in dieser Gegend so machen. Wenn Werte also das ist, dann sagen wir heute, wir möchten bei uns die Dinge so regeln, dass Beziehungen Vorrang haben. Zugleich sagen wir, wir sehnen uns nach intakten, liebevollen Beziehungen. Es scheint also nicht so zu sein, dass die einfach irgendwie so gegeben sind. Beziehungen können ausgesprochen schwierig sein, kompliziert. Sie können ebenso belastend sein wie belastet sein. Sonst müssten wir einen solchen Wert vielleicht auch gar nicht erst aufschreiben. Wir schreiben ihn aber auf, weil er uns wichtig ist und weil es schwierig ist, genauso zu leben. Klammer auf, ich lege Wert darauf, dass die folgende Geschichte nicht aus meiner Familie stammt, Klammer zu. Da ruft also ein Vater, sowieso aus Hamburg, seinen Sohn in München an. Der Vater sagt zu dem Sohn, du, das fällt mir jetzt wirklich nicht leicht, dir das zu sagen, aber hier bei uns läuft es gerade überhaupt nicht mehr gut. Deine Mutter und ich, wir haben uns irgendwie auseinandergelebt. Unsere Beziehung ist wohl am Ende. Wir werden uns höchstwahrscheinlich scheiden lassen. Und ich wollte, dass ihr das zuerst wisst, du und deine Schwester, damit ihr nicht so schockiert seid, wenn ich demnächst ausziehen werde. Der Sohn ruft sofort seine Schwester in Dresden an. Die Schwester reagiert prompt und sagt, ich kümmere mich darum. Minuten später ruft sie beim Vater in Hamburg an. Tut nichts, tut gar nichts, bis wir alle da sind. Wir kommen. Wir sind am Samstagabend da. Der Vater beendet das Telefongespräch und sagt dann Folgendes zu seiner Frau. Alles klar, Schatz. Sie kommen zu Weihnachten. Aber was erzählen wir Ihnen bloß zu Ostern? Also Beziehungen sind nicht so einfach. Zugleich sehnen wir uns nach liebevollen und intakten Beziehungen. Diesen Wert haben wir sehr ausführlich miteinander beschrieben. Oh, das ist was anderes. Nicht da, die Bilder von mir? Da, das meine ich. Gut, das kriegen wir gleich. Also, Diesen Wert haben wir relativ ausführlich beschrieben, man sieht das. Im Grunde genommen steckt in diesen Sätzen eine ganze eigene Predigtreihe. Das werden wir also mit Sicherheit heute gar nicht schaffen. Ich habe darum versucht, als erstes Mal diesen Wert für uns deutlich zu vereinfachen. Und die Grafik, jetzt haben wir sie, zeigt drei Räder. Drei Räder, die ineinander greifen und sich gegenseitig antreiben. Und man kann im Grunde bei diesem Wert, wie wir ihn formuliert haben, sagen, es geht um die Beziehungswelten, in denen wir leben. Und für diese Beziehungswelten sehnen wir uns nach bestimmten Beziehungsqualitäten. Und damit das kein Wunschtraum bleibt, geben wir bestimmten Beziehungstaten Vorrang. Nochmal langsamer. Die Welten, von denen wir hier reden, umfassen unsere Gemeinde. Übrigens nicht zuletzt auch die Kinder in unserer Gemeinde. Aber auch über die Gemeinde hinaus unsere Familien, Freunde, Nachbarn und die Menschen, zu denen wir uns als Gemeinde in dieser Stadt gesandt sehen. Das ist ganz wichtig, weil wir wollen nicht nur ein festes Band, das uns miteinander verbindet, wir wollen vielmehr starke Beziehungen zu Menschen, die noch nicht zu unserer Gemeinde gehören, also zu Menschen, zu denen wir uns von Jesus gesandt wissen. Und wir sehnen uns danach, dass all diese Beziehungswelten, in denen wir existieren, intakt sind, liebevoll oder einfach gut. Und ihr seht, es folgen hier weitere Beschreibungen guter, intakter, gesunder Beziehungen. Und wenn dann diese Beziehungen Vorrang haben sollen, dann verdienen und brauchen sie unseren Einsatz. Und bestimmte Taten, ganz bestimmte Taten, beschreiben genau diesen Einsatz. Das sind Beziehungen also aufzubauen und danach sind sie zu pflegen. Und weil es unter Menschen immer einmal schwierig werden kann, sind sie vielleicht auch einmal wieder herzustellen. Gespräch ist wichtig. Auch die Bereitschaft, den, der mir fremd ist, zu ertragen. Das alles umfasst unser Wert Beziehungen. Und wenn ihr noch die Lesung aus dem Neuen Testament im Ohr habt, da ging es um ganz ähnliche Aussagen, um Herzlichkeit und Freundlichkeit, um Wahrhaftigkeit und Großzügigkeit. Und mit all dem spiegeln wir im Grunde genommen nur wieder, so schreibt es Paulus auch, was wir selbst bei Jesus für uns erfahren haben. Soweit, so gut. Ich möchte heute einen Schritt hinter diese Beziehungswelt und Beziehungswerte und Beziehungstaten zurückgehen und noch einmal grundsätzlich nach Beziehungen fragen. Welche Art von Beziehungen meinen wir eigentlich, wenn wir unseren Wert so formulieren? Anders gefragt, welche Art von Beziehungen leben wir zurzeit selbst und wonach strecken wir uns aus? Welche Art von Beziehungen stellen wir denen in Aussicht, die uns kennenlernen und Kontakt bekommen zu uns und dieser Gemeinde? Was ist das für ein Beziehungskosmos, in dem wir uns bewegen wollen? Und da man in einer Predigt vernünftigerweise eigentlich immer nur einen Aspekt gründlich bearbeiten kann, bleibe ich jetzt mal eine Weile bei dieser Frage, weil ich glaube, dass sie für unser persönliches Verhältnis zum Beziehungsthema ebenso wichtig ist, wie für die Art von Beziehungen, die Menschen hier, wenn sie dazukommen, bei uns eigentlich erleben sollen. Was sollen die eigentlich hier erleben? Und ich möchte euch in diesem Zusammenhang etwas vorstellen, das ich bei einem der Menschen gelernt habe, von dem ich immer wieder einmal gerne lerne. Es geht um Henry Cloud. Er ist Psychiater in den Vereinigten Staaten und er ist zugleich Berater für Menschen in der Wirtschaft, aber auch für Gemeinden. Er ist Buchautor. Unter anderem hat er ein sehr schönes Buch geschrieben über Grenzen und über das Neinsagen. Und dieser Henry Cloud hat ein einfaches Modell von Beziehungen entwickelt und ich habe das ein bisschen für die Gemeinde weiterentwickelt und umschrieben. Er nennt es sehr bescheiden, wie Amerikaner manchmal sind, the four corners of the universe, die vier Ecken des Universums. Und er sagt, wir sind immer in einer der vier Ecken. Und die Frage ist nur, in welcher der vier Ecken sind wir. Also, die vier Ecken des Universums. Die erste Ecke ist ganz einfach zu beschreiben. Da steht nämlich keine Beziehung. Keine Beziehung. Das heißt nicht, dass jemand, der in dieser Ecke lebt, nicht irgendwie unter Menschen ist und nie unter die Leute geht. Aber selbst wenn er unter die Leute geht, ist er eigentlich alleine. Vielleicht vermeidet er Beziehungen, weil er nicht noch einmal so verletzt werden möchte. Vielleicht fürchtet er Beziehungen, weil er sich nie so recht den anderen gewachsen fühlt. Vielleicht findet er sich selbst ganz unattraktiv für andere und ist darum so richtig mutlos, wenn es darum geht, auf gute Beziehungen zu hoffen. Das biblische Wort für ein Leben in dieser Ecke, das biblische Wort für ein Leben in dieser Ecke heißt Hölle. Denn ein Leben ohne Beziehungen ist die Hölle. Das ist der Ort, an dem ich ganz alleine bin, abgeschnitten von Gott und den Menschen. Und Gottes Konzept für unser Leben in Zeit und Ewigkeit, am Ewigkeitssonntag zu erinnern, ist nicht die Hölle. Ganz am Anfang heißt es in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Vorher wurde alles gut genannt, ja sogar sehr gut genannt, die Tiere, die Pflanzen, Eva, selbst Adam. Aber allein sein wird von Gott als nicht gut bezeichnet. Man hat in den USA ein nettes Experiment gemacht. Man hat Testpersonen in einen Raum gesetzt, alleine, hat sie verkabelt und hat dann gesagt, in den nächsten 10 Sekunden, aber wir sagen Ihnen nicht wann, werden wir Ihnen einen Stromschlag versetzen. Und der Proband wusste dann in den nächsten 10... Ah! Entschuldigung. Und während dieses Experiments hat man dann den Stresslevel der Testpersonen gemessen. Man hat also geguckt, wie viele Stresshormone sie wohl ausschütten. Und ihr könnt euch leicht denken, jede Menge Stresshormone. Aber der Spaß begann eigentlich erst mit der zweiten Runde. In der zweiten Runde haben die Testleiter gesagt, okay, das war jetzt ziemlich hart, in der zweiten Runde machen wir es ein bisschen einfacher. Wir geben Ihnen jemanden an die Seite und Sie haben eine wildfremde Person genommen, haben sie mit in den Raum gesteckt. Die wildfremde Person hat der Testperson die Hand gehalten und dann, oh! Was meint ihr, wie es jetzt um den Stresslevel bestellt war? Genauso. Keine Verbesserung. Die Stresshormone waren genauso heftig da wie beim ersten Teil. Kein bisschen besser. In der dritten Runde hat man dann einen engen Freund der Testperson gebeten, sich mit in den Raum zu setzen und die Hand festzuhalten. Und jetzt? Kein Stress mehr. Überhaupt keiner. Der Stresspegel ging sofort runter und er näherte sich dem Normalzustand. Wir sind so gebaut. Nicht als Monaden, nicht als einsame Wesen, nicht als Einsiedler. Nicht jeder von uns, um das gleich deutlich zu machen, nicht jeder von uns liebt es dabei, ganz furchtbar viel Betrieb immer um sich zu haben, so 1000 Leute. Aber jeder von uns braucht wenigstens ein paar tiefe, tragende Beziehungen zu anderen Menschen. Was wir hier als Wert formulieren in unserer Gemeinde, gehört also zum Design des Menschen, zur Schöpfung, zu den vielen, vielen guten Ideen eines freundlichen Schöpfers. Es ist übrigens genauso wie bei unseren Handys. Wenn wir die einschalten, dann kommt links oben so ein kleiner Text, bevor alles richtig losgeht. Suche. Suche Verbindung. So sind wir vom ersten Tag unseres Lebens bis zu unserem letzten Atemzug ausgerichtet. Suche, suche Verbindung. Und es ist gut, wenn wir uns dafür auch mühen. Beziehungen einzugehen, Beziehungen anderen anzubieten, die zu sehen, denen das schwerfällt, und nicht nur die zu sehen, nicht nur die zu sehen in der Gemeinde, die sowieso unsere Buddies sind. Ich habe einmal vor 2, 3 Jahren mit einer jungen Frau hier bei uns geredet, die war neu. Nachdem sie ein paar Mal gekommen war, habe ich sie gefragt, ob sie schon guten Anschluss bei uns gefunden hätte. Und sie sagte, nicht wirklich, nicht wirklich. Und wenn ich da so beim Bistro, sagte sie, alleine rumstehe, dann denke ich mir, alleine kann ich mein Brot genauso gut vor dem Fernseher essen. Keine Beziehungen. Das muss keiner von uns wirklich ertragen. Und das wollen wir, so sagen wir es, als deutlichen Wert dieser Gemeinde, das wollen wir bei uns auch niemandem zumuten. Das war die erste Ecke. In der zweiten Ecke wird es komplizierter. Da sind, die Amis schreiben immer so quer drüber. Ich krieg das, kann ich nicht. Also, Frau Witt. Die zweite Ecke ist die Ecke mit den schädlichen Beziehungen. Die Ecke mit den schädlichen Beziehungen. Und aus der großen Schar der möglichen Beispiele für schädliche Beziehungen will ich das herausgreifen. Schädliche Beziehungen sind zum Beispiel solche, bei denen alles daran hängt, wirklich davon abhängt, dass ich gut genug bin. Es gibt solche Beziehungen von Kindesbeinen an, überall, in der Schulklasse, vielleicht schon im Kindergarten, vielleicht auch im Hauptseminar. Wenn alles darauf ankommt, dass ich so bin, wie man hier eben sein soll, dass ich so aussehe, dass ich mich so kleide, wie es gerade angesagt ist. Und dann geht es weiter in Freundschaften, in manchen Partnerschaften, in manchen Gemeinden. Ich gehöre dazu, bin anerkannt, solange ich funktioniere, solange ich das leiste, was erwartet wird. Wenn alles rund läuft in meinem Leben, wenn ich die Erwartungen erfülle, wenn ich niemandem auf den Wecker gehe, dann gehöre ich dazu. Wenn ich Probleme habe, wenn ich nicht so kann, wie ich eigentlich gerne selbst wollte, wenn ich Erwartungen enttäusche, dann zeigt man mir die kalte Schulter. Manche brauchen übrigens für sowas gar keine anderen Leute. Die haben schon so viele eigene Stimmen im Kopf, die ihnen permanent sagen, du bist nicht gut genug, es reicht einfach nicht, du gehörst nicht dazu. Es geht hier nicht übrigens darum, wenn ich das so beschreibe, es geht nicht darum, dass wir verlässlich füreinander sind. Es geht nicht um sinnvolle Regeln und Verbindlichkeiten. Es geht darum, dass die Gemeinschaft und dass die gute Beziehung und die Erhaltung von Gemeinschaft und guten Beziehungen permanent abhängig gemacht werden von Bedingungen, die ich zu erfüllen habe. Bei manchen funktioniert das dann auch perfekt. In solchen Beziehungen fühlen sie sich schlecht und sind überzeugt, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, ich muss mir mehr Mühe geben. Und dann stecken sie entweder fest in solchen Beziehungen oder Rückmarsch zu Ecke Nummer 1. Es gibt noch ein zweites Beispiel. Ähnlich ist es nämlich mit Beziehungen, in denen ich in einer Weise kontrolliert werde, wie es für Erwachsene nicht angemessen ist. Ich habe das vor sehr langer Zeit und nicht hier in Greifswald einmal in einer Gemeinde erlebt, in der die geistliche Leitung in die konkrete Lebensführung eingriff, und zwar bei einer jungen Mitarbeiterin, die als Krankenschwester im Schichtdienst arbeitete. Sie hatte eine schöne eigene Wohnung. Aber die Leiter fanden, es sei für ihre menschliche und geistliche Entwicklung einfach besser, wenn sie in eine der Gemeinde-WGs umziehen würde. Sie tat es. Sie gehorchte. Und sie war kreuzunglücklich. Versteht ihr, hier geht es auch nicht um irgendwie notwendige Ermahnungen, weil jemand auf falsche Wege geraten ist oder weil jemand Gottes Gebote in seinem Leben nicht achtet. Es ging um Kontrolle. Es ging um Macht. Es ging um kindlichen Gehorsam bei einem erwachsenen Menschen. Henry Cloud erzählt in dem Zusammenhang von einer Frau, die unter ihrer kontrollierenden Chefin litt und völlig ratlos war. Wie kann ich mich bloß ihrer Kontrolle entziehen, war die Frage in der Therapie. Henry Cloud antwortete ihr, na, das ist einfach. Du musst sie ganz einfach bekehren. Na, sagt die Frau, sie ist nicht wirklich an Religion interessiert. Nein, sagt Henry Cloud, ich meine nicht bekehren zu Gott, obwohl das sicherlich auch helfen würde. Ich meine, du musst sie bekehren, dass sie von einer kontrollierenden zu einer frustrierten Person wird. Im Moment ist sie doch nicht frustriert, oder? Nee, im Moment ist sie nicht frustriert. Na, du musst sie frustrieren. Kontrollfreaks muss man bekehren, indem man sie frustriert. Und er gab in der Therapie der Frau die Aufgabe, egal ob es ihrer inneren Meinung entsprach oder nicht, sie solle beim nächsten Treffen an irgendeiner Stelle Nein sagen, widersprechen, ob es den Tatbeständen entspräche oder nicht, einfach widersprechen und eine kontroverse Meinung äußern oder einer Aufforderung zu noch mehr Überstunden sich verweigern oder eine Extraaufgabe ablehnen. Kontrollfreaks muss man frustrieren. Wir sehen uns nach Beziehungen, die nicht so sind, sondern die etwas von der Art unseres Herrn haben. Jesus besuchte einmal den Zöllner Zachäus. Er ging in sein Haus und er aß mit ihm. Die Leute in der Stadt regen sich auf, aber Jesus weiß, wen er vor sich hat. Und doch gewährt er ihm Beziehung ohne Bedingung. Und Zachäus reagiert auf dieses Beziehungsgeschenk ungeheuer erwachsen. Er tut, was jetzt nötig ist. Er weiß, dass sich sein Leben jetzt neu sortieren wird. Und er geht die nötigen Schritte. Die Art von Beziehungen, die wir brauchen und die wir anderen hier zeigen und anbieten möchten, die sollen daran Maß nehmen, den anderen schätzen, ihn respektieren, weil er da ist und nicht, weil er so ist oder so ist. Weil er da ist, nicht wenn er so oder so ist. Und wir ermöglichen Menschen Beziehungen als Erwachsene, nicht Beziehungen von Eltern zu Kindern, sondern Beziehungen, in denen Erwachsene miteinander zu tun haben, deren einziger Elternteil der Vater im Himmel ist. Das ist das Leben von Jüngern, lebendiges, mündiges Christsein. Und damit wir uns völlig richtig verstehen und ihr jetzt vielleicht nicht an der falschen Stelle jubelt, kritische Gespräche, Ermahnung, auch Konfrontation werden gerade so möglich, wenn es eben nicht darum geht, die Gemeinschaft aufzukündigen, weil jemand nicht spurt. Und weil es eben nicht darum geht, dem anderen die eigene Entscheidung abzunehmen. In einem solchen Rahmen sind auch kritische Gespräche sehr gut möglich. In der dritten Ecke, jetzt werdet ihr gleich wach, da warten die süßen Beziehungen. Klingt gut. Klingt nach Schweizer Schokolade. Aber es geht um eine weitere Variante unechter Beziehungen. Henry Cloud nennt sie auch die Feel-Good-Beziehungen, die Fühl-Dich-Gut-Beziehungen. Vielleicht sind diese Beziehungen das genaue Gegenteil von schädlichen Beziehungen. Sie sind aber auch nicht wirklich gesünder. Es ist eben so wie mit Zucker. Kurzfristig tut er uns gut, auf Dauer nicht wirklich. Auch das gibt es nun in zwei Varianten. Die erste kommt harmloser rüber als die zweite, aber am Ende ist die Not ähnlich. Denn am Ende stehen wir in den süßen Beziehungen mit leeren Händen da. Besser gesagt, in Anlehnung an letzten Sonntag, mit einer durstigen Seele. Die erste Variante sieht so aus. Hauptsache, wir fühlen uns gut. Es sind Beziehungen, in denen es eigentlich nur auf das schöne Gefühl beieinander ankommt. Es sind Beziehungen, in denen das schöne Gefühl da ist, wir selbst aber innerlich um keinen Millimeter wachsen können. Was sind das für Beziehungen? Es sind Beziehungen, bei denen wir gefühlsmäßig auf einer Welle schwimmen, in denen wir uns aber nichts zumuten, in denen wir uns zum Beispiel nicht gegenseitig unser wahres Selbst zumuten. Es sind Beziehungen, die oberflächlich bleiben. Wir können Jahre in denselben Hauskreis gehen und niemand von den anderen weiß, wer wir wirklich sind und welche Kämpfe in uns toben. Wir können beim schönsten Klang der Anbetungsmusik scheinbar ganz beieinander sein und ganz eins sein, aber in Wahrheit sind wir ganz allein. Zu den süßen Beziehungen gehört aber auch die andere Variante, bei der wir Grenzen überschreiten. Für solche Grenzüberschreitungen sind wir umso offener, je mehr wir spüren, dass uns das Leben nicht das gibt, was wir eigentlich verdient hätten. Dann nehmen wir uns eben, was wir zu brauchen meinen. Den Partner, der uns nicht gut tut, das Abenteuer, von dem alle anderen bitte nichts wissen dürfen. Oder wir wählen den einfachen Weg zum Computer in der Nacht mit allem, was wir uns dort reinziehen können, oder den ebenso einfachen, kurzen Weg zu unserem Kühlschrank. Eine Frau erzählte, sie habe eine Affäre, und zwar gleich mit zwei Männern, mit Ben und mit Jerry. Wir verpassen uns diese oder jene süße Medizin und für kurze Momente hilft es. Aber auf Dauer lässt es unsere Seele leer, hungrig, beschämt, beschmutzt und enttäuscht zurück. Es sind Beziehungen, mit denen wir versuchen, das Loch zu stopfen, das wir in uns spüren, weil wir eben keine tiefen, intakten und guten Beziehungen haben. Vielleicht war es so bei der Frau, die Jesus an einem Brunnen traf. Er spricht mit ihr darüber, was eigentlich den Durst nach Leben stillt. Und dann spricht er sehr erwachsen mit dieser Frau und konfrontiert sie mit ihrer Strategie der süßen Beziehungen. 5 Männer hat sie gehabt und der, den sie jetzt hat, ist nicht ihr Mann. Bei alledem hilft nur, dass wir uns in die vierte Ecke bewegen. Und das ist die Ecke mit den echten Beziehungen. Nun ist jetzt erstmal nur ein Wort. Aber gemeint ist hier echt im Sinne von real. Und reale Beziehungen sind die, wo ich mein wirkliches Ich mit einem anderen wirklichen Ich teile, wo wirkliche Ichs zusammenfinden, wo wir uns einander zumuten und danach nicht auseinanderlaufen, wo wir nicht hemmungslos alles, aber vielleicht doch vieles sagen können, was in der Seele gerade schmerzt. Es gibt eine gesunde Zurückhaltung und Scheu. Es gibt ein Innerstes, das wir wirklich nicht vor jedem aufdecken sollen. Aber es gibt auch eine verzweifelte Einsamkeit mit Dingen, die endlich einmal ausgesprochen gehören, die endlich einmal geteilt werden müssen. Es geht um reale Beziehungen, die ebenso wahrhaftig wie liebevoll sind. Und davon redet unser Wert. Ah, gibt's alles nicht heute. Davon redet unser Wert. Davon redet Paulus im Brief an die Epheser. Es geht um sehr teure Beziehungen. Und ich erzähle noch einmal nach, was Paulus dazu sagt, wie er die echten Beziehungen in der vierten Ecke beschreibt. Da reden wir miteinander die Wahrheit in Liebe. Das heißt, wir reden nicht lieblos die Wahrheit und wir leben nicht wahrheitslos die Wohlfühlliebe. Da ist es nicht schwülstig und nicht überhitzt. Da gibt es übrigens auch, Paulus schreibt davon, Zoff und Zorn. Und merkwürdigerweise findet Paulus Zoff und Zorn an sich gar nicht so schlimm. Paulus redet nicht einer konfliktfreien Harmonie das Wort, aber er verlangt, dass wir Konflikte schnell, und ihr habt es vielleicht noch im Ohr mit dieser schönen Metapher, am besten vor dem Sonnenuntergang zu klären suchen. Die Epheser konnten sich im Übrigen sehr gut noch daran erinnern, dass manche von ihnen, die heute gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen würden, vor kurzem noch erbitterte Feinde gewesen waren. Jetzt sind sie es nicht mehr. Sie sind vielleicht nicht alle Freunde geworden. Sie sind aber auch nicht weniger als Freunde. Sie sind Glieder an einem Leib. Da gibt es Schuld. Da tut man sich weh. Da gibt es Ungeschicktes. Und manchmal gibt es auch ausgesprochen bösartiges Verhalten. Paulus redet auch nicht von einer Gemeinschaft der Vollkommenen in dieser Ecke der echten Beziehungen. Sonst wäre ich jedenfalls eine Fehlbesetzung. Er redet von der Bereitschaft, jeden Tag neu zu vergeben und neu anzufangen. Er redet von einer Gemeinschaft, in der unser Sprechen miteinander und unser Reden übereinander heil werden, weil wir aufhören zu lästern. Ihr Lieben, um uns herum verroht eine Gesellschaft. Und die Art, wie gesprochen wird, ist ein erstes Symptom einer verrohenden Gesellschaft. Man gewöhnt sich einen immer liebloseren Tonfall an. Für mich ist übrigens ein Testfall dafür, wie wir mit einem neuen amerikanischen Präsidenten, den wir politisch sehr schwierig finden können und dessen Inhalte wir vielleicht mit aller Leidenschaft ablehnen, wie wir trotzdem von ihm mit Respekt reden. Weltlich gesprochen, weil er ein hohes Amt hat, das Respekt verdient. Geistlich gesprochen, ihr Lieben, ist Donald Trump ein Geschöpf Gottes, für das Jesus ans Kreuz gegangen ist. Wie wäre es, wenn in der Beziehungswelt der Gemeinde das böse Reden hinter dem Rücken ebenso aufhörte wie das Lästern über andere? Und Paulus redet von einer Gemeinschaft, in der Menschen immer noch hier, vierte Ecke, erwachsen werden. Für uns hieß das unter anderem, so die Epheser, ihr eigenes Geld verdienen, um großzügig mit anderen teilen zu können. Das eigene Lebenshaus in Ordnung bringen, da wo es immer noch nicht erwachsen geworden ist. So redet Paulus von intakten, guten, echten Beziehungen. Er redet von dem, wonach wir uns als Gemeinde, so sagen wir es jedenfalls in unserem Wert, sehnen. Jesus hat es uns als Erster vorgemacht. Zum Beispiel bei Petrus, den Jesus ruft, mit dem er lebt, den er formt, dessen Eskapaden er erträgt, dem er die kritischen Gespräche, die nötig sind, gönnt, um im nächsten Moment mit ihm das Brot und den Wein zu teilen. Petrus, den notorischen Lautsprecher und Versager, den Jesus dennoch bei sich haben will in der Stunde der Versuchung und Schwäche, den er schätzt mit seinen Begabungen und dessen Begrenzungen er duldet und immer mal ein bisschen dehnt und für den er sein Leben opfert, obwohl er treulos war. Das alles tat er mit Petrus, das tat er für Petrus. Das alles tut er mit mir und mit dir und mit uns. Von dem Tag an, an dem unsere Beziehung begann, die Beziehung zwischen dem Herrn und uns, und nun fortan, 10,000 years and then forevermore, für immer. Darum schreibt der Paulus am Ende des Abschnitts: Vergeben sollen wir, wie es Jesus für uns tat. Das ist das Maß. Nicht nur das Vorbild, das ist das Geschenk, von dem wir selbst leben. Reale Beziehungen brauchen wir, dafür sind wir gemacht. Sie werden nicht zu allen Menschen von gleicher Tiefe sein. Nicht jede Beziehung, die wir haben, wird in dieser Ecke passieren. Es gibt auch eine Menge anderer noch, alltägliche, oberflächliche, notwendige. Aber ein paar von denen brauchen wir. Und einige Beziehungen brauchen wir, in denen diese Echtheit besonders sich entfalten kann. Und noch einmal zum Schluss. Wenn wir nicht alleine in der ersten Ecke hocken wollen, wenn wir nicht verzweifelt um Anerkennung ringen in der zweiten Ecke, wenn wir uns nicht mit oberflächlichem Ersatz in der dritten Ecke zufrieden geben wollen, dann, ihr Lieben, dann wird es für uns Zeit, Schritte in die vierte Ecke zu tun. Unsere Beziehungswelt wird sich nicht von heute auf morgen radikal und wie von selbst umbauen. Aber wir können Schritte auf das zutun, was uns in dieser Ecke hier unten erwartet und wovon Paulus schreibt, was unser Wert formuliert. Nur noch wenige Federstriche. Hier in dieser Ecke geht es um den innersten Grund, warum Beziehungen im mündigen, lebendigen Christsein in der Jüngerschaft so teuer sind. Der Preis ist es nämlich, dass ich mich dem anderen nicht nur zumute, sondern auch, dass ich mich ihm verlässlich zur Verfügung stelle. Der Schachclub und der Stammtisch kommen mit weniger aus. Die realen Beziehungen in der Nachfolge von Jesus nicht. Was können Schritte sein in Richtung auf reale Beziehungen? Es kann die Suche sein nach einem Seelsorger, einer Seelsorgerin in der Gemeinde. Es kann bedeuten, sich auf einen Mentor, eine Mentorin für eine gewisse Zeit einzulassen. Es kann bedeuten, einmal im nächsten Hauskreis zu beraten, wohin sollen sich eigentlich unsere Beziehungen entwickeln? In welchem Maß soll sich unser Gespräch öffnen? Wie persönlich darf es werden? Inwiefern reduzieren wir den Sicherheitsabstand? Darüber sollten wir reden, wenn wir diesen Wert ernst nehmen. Und wenn Gottes Volk das auch so sieht, dann ruft es